Katholische Kirchengeschichte kurz gefasst, heute mit dem 12. und letzten Teil zu diesem Thema darf ich Sie bei Credo ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie wieder bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit dabei sind. Wie wichtig es ist, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, das merkt man immer wieder, wenn man sich fragt, wie bestimmte Entwicklungen zustande kommen, wie auch bestimmte Vorurteile über Vergangenes, auch über die Kirche zustande kommen. Und da ist es immer wichtig, etwas zu wissen über die Vergangenheit, um sich überhaupt ein Bild davon machen zu können. So ist es zum Beispiel auch mit der Idee der allgemeinen Menschenrechte. Das heißt, dass eben alle Menschen gleiche Rechte haben. Und das ist ja heute so selbstverständlich, dass ein Blick in die Geschichte der katholischen Kirche vielleicht auch so manches befremden oder auch manche Verwunderung auslösen kann. Die Idee geht ja auch zurück auf die Aufklärung, die Französische Revolution. Und das war auch das Thema der vergangenen Woche, der letzten Folge, wo wir dann bis zum industriellen Zeitalter, bis zur sozialen Frage gekommen sind mit Dr. Peter Egger. Aber vor dem 17. Jahrhundert, da hätte man nun diese Idee kaum jemandem verständlich machen können, nämlich die Idee von den allgemeinen Menschenrechten, das zumindest schrieb der Politikwissenschaftler Karl Graf Balestrem. Obwohl doch der Gedanke der Freiheit und auch der Gleichheit aller Menschen auf das frühe Christentum zurückgeht und in der Schöpfungsgeschichte auch grundgelegt ist. Aber im Mittelalter gab es viele christliche Theologen, die in der ständischen Ordnung mit Leibeigenschaft, mit Sklaverei, auch mit einem Rechtswesen, das die Folter vorsah, das also keine grundsätzlichen Probleme darin sah. Im Zuge nun der Aufklärung der Französischen Revolution bekämpften die Päpste auch regelrecht diese modernen Menschenrechte bis hinein ins 20. Jahrhundert. Die Frage ist, wie das eigentlich zu verstehen ist, woher das kommt. Nun sollte also plötzlich der autonome Mensch abgekoppelt sein von jeder göttlichen Ordnung. Er sollte beispielsweise selbst über seine Religionszugehörigkeit entscheiden können. Und das war für die Kirche undenkbar. Als Staat war eigentlich für die Kirche nur der katholische Staat denkbar. Mitte des 19. Jahrhunderts nun auf dem Höhepunkt auch dieser ganzen geistigen Erschütterungen, wie wir das letztes Mal auch gesehen haben, Aufklärung, Rationalismus als gefährlichste Krise der Kirche in ihrer ganzen Geschichte. Auf diesem Höhepunkt dieser Erschütterung und auch des Niedergangs der politischen Macht des Papsttums gerade in dieser Zeit wird nun aber auch das Unfehlbarkeitsdogma entstehen und formuliert. Eigentlich eine interessante Gegenbewegung. Zu diesem Thema, zu dieser Frage darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Dr. Peter Egger, jetzt zugeschaltet aus Brixen in Südtirol. Grüß Gott an Sie nach Italien.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass wir wieder in Verbindung sind und begrüße Sie und alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich.
Ja, ich freue mich, Sie als Historiker und als kompetenten Gesprächspartner heute hier wieder dabei zu haben in dieser letzten Folge über die Kirchengeschichte kurz gefasst. Und Sie haben sich wieder heute einiges vorgenommen und wollen auch bis zur Jetztzeit vordringen, bis zum Pontifikat Papst Benedikt XVI. Wir werden sehen, in welcher Kürze Sie wieder das Wesentliche herüberbringen können und verständlich machen können. Das, was ich angesprochen hatte, auch das Thema der Menschenrechte, das sollte jetzt eigentlich nur ein Beispiel sein, um auch zu sehen, wie Lebenswelten und auch Denkarten sich verändert haben und was auch die Gründe dafür sind. Wir haben im Anschluss an Ihren Vortrag die Möglichkeit, noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Das können Sie gerne nutzen. An gegebener Stelle gebe ich Ihnen dann die Hörernummer durch. Und ich darf Sie jetzt einfach bitten, Herr Dr. Egger, mit Ihren Ausführungen zu beginnen. Und Sie beginnen ja wie gewöhnlich auch gerne immer mit einem Gebet. Bitte schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie nochmal sehr, sehr herzlich auch von meiner Seite. Und ich darf Sie wie gewohnt zu einem Gebet einladen. Denn ohne die Begleitung durch den Geist Gottes ist es immer sehr schwierig, gewisse Dinge in der richtigen Weise darzustellen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und schließlich wenden wir uns auch noch an die Engel. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ein sehr schwieriges Unterfangen, in einer einzigen Sendung ein ganzes Jahrhundert kurz darzustellen. Und deswegen werden Sie verstehen, wenn ich nur einige ganz kurze Schwerpunkte setzen kann. Zunächst aber wollen wir zurückgreifen noch auf das 19. Jahrhundert und dort ganz kurz auf das erste Vatikanische Konzil eingehen. Im Jahr 1870 hat in Rom das erste Vatikanische Konzil stattgefunden. Der Name geht darauf zurück, dass es sich dabei um ein Konzil gehandelt hat, das man im Vatikan in Rom organisiert hat. Und zu diesem Konzil sind aus der ganzen Welt Bischöfe angereist, um miteinander verschiedenste Dinge zu beraten und auch zu entscheiden. Das Konzil wollte sich hauptsächlich mit der Frage der Kirche auseinandersetzen. Angesichts der vielen Anfeindungen von Seiten verschiedener Ideologien und Bewegungen wollte die Kirche ihr Selbstverständnis neu definieren. Es hat sich dann aber die ganze Diskussion sehr rasch auf die Stellung des Papstes und des päpstlichen Lehramtes konzentriert. Man muss dazu Folgendes sagen: Es hat sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, dass diese Diskussion beim Konzil in Gang gesetzt werden sollte. In Frankreich waren nämlich noch gezeichnet von der Französischen Revolution und von der napoleonischen Zeit verschiedene Denker aufgestanden, wie zum Beispiel de Maistre und Lamennais, die darauf hingewiesen haben, dass sich in dieser turbulenten Zeit das Papsttum als Hort des Glaubens und der Sitte bewährt hatte. Und deswegen wollte man nun auch für die damalige Zeit die Rolle des Papsttums in einer besonderen Weise definieren und betonen, weil man davon ausging, dass es in einer so turbulenten Zeit notwendig sei, dass der Papst wirklich als die Stimme des Christentums und als oberster Lehrer und Hirte die Vollmacht hat, gewisse Dinge auch in einer unfehlbaren Weise zu erklären und zu lehren. Gegen diese Vorstellung, die hauptsächlich von Frankreich gekommen war, hat es dann aber auch Gegenstimmen gegeben. Und so war es vor allem in Deutschland der berühmte Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger, der die Ansicht vertreten hat, dass die päpstliche Unfehlbarkeit nicht opportun sei, also nicht günstig sei. Und er hat in verschiedenen Zeitungsartikeln gegen die päpstliche Unfehlbarkeit geschrieben. Diese Diskussion in Deutschland wurde mit der Zeit immer schärfer geführt und hat mit der Zeit sogar die politischen Kreise auch hineingezogen, sodass also diese Diskussion um die Unfehlbarkeit des Papstes mit der Zeit zu einem Politikum geworden ist. Wir können also sagen, dass wir auf der einen Seite die päpstliche Vollmacht, also dass man davon ausgegangen ist, in Frankreich die päpstliche Vollmacht zu stärken und dass man in Deutschland dazu gewisse Bedenken geäußert hat. Nach dieser Besprechung und Vorstellung, wie also die Dinge sich bereits vor dem Konzil entwickelt hatten, wollen wir nun ganz kurz hören, wie es dann beim Konzil selbst weitergegangen ist. Und da verwende ich nun wieder das schon mehrmals erwähnte kleine Büchlein von August Franzen, Kleine Kirchengeschichte. Und dort finden sich einige ganz interessante Stellungnahmen. August Franzen schreibt: So begannen am 9. Mai 1870 die Konzilsberatungen über die päpstliche Unfehlbarkeit. 37 Sitzungen der Generalkongregation fanden statt. 140 lange, harte Reden für und wider wurden gehalten. Immer leidenschaftlicher entspann sich die Diskussion. Auch von außen wurde sie lebhaft angefacht, vor allem durch Ignaz Döllinger, den bedeutenden deutschen Kirchenhistoriker. Aber auch Kardinäle und zahlreiche andere Bischöfe standen in der Opposition, darunter die Mehrheit der deutschen Oberhirten. Aber weitaus die meisten von ihnen bejahten das Faktum der päpstlichen Unfehlbarkeit an sich. Sie waren nur der Meinung, dass es im gegenwärtigen Augenblick inopportun sei, also nicht günstig sei, es als Dogma zu verkündigen. Die Debatte wurde mit großer Offenheit und Freiheit geführt. Sie hatte den Vorteil, dass wirklich alle Argumente und Gegenargumente ungehindert zu Wort kamen und nichts verheimlicht oder verschwiegen wurde, was zur Klärung notwendig war. Ja, die leidenschaftliche Heftigkeit der Opposition, die auf dem Konzil, wie gesagt, glänzend vertreten war, hatte zur Folge, dass ihre Einwände besonders sorgfältig geprüft wurden. In einer Vorabstimmung am 13. Juli 1870 stimmten 451 Konzilsväter für die Unfehlbarkeitsdefinition, 88 dagegen und 62 mit bedingtem Ja. Dann folgte die Schlussabstimmung am 18. Juli 1870. Es zeigte sich, dass von den Opponenten die weitaus größte Mehrheit aus Gründen der Inopportunität dagegen gestimmt hatten. Sie hatten keine Schwierigkeit, nunmehr grundsätzlich mit Ja zu stimmen. Andere waren noch unklar. Sie wollten aber die Definition nicht verhindern. So reisten 55 Bischöfe mit Erlaubnis des Papstes vor der Endabstimmung von Rom ab. In der feierlichen vierten Konzilssitzung aber wurde an diesem Tag die Konstitution Pastor Aeternus, die die Lehren vom Primat und der Unfehlbarkeit des Papstes enthielt, mit 533 Ja-Stimmen und nur 2 Nein-Stimmen angenommen. Was besagte nun diese Erklärung? Erstens, der Papst übt als Nachfolger Petri, Stellvertreter Christi und oberstes Haupt der Kirche, die volle, ordentliche, unmittelbare bischöfliche Gewalt über die Gesamtkirche und über die einzelnen Bistümer aus. Diese erstreckt sich sowohl auf Sachen des Glaubens und der Sitten, als auch auf die Disziplin und Kirchenleitung. Das ist also jetzt ganz entscheidend. Der Papst hat also die Möglichkeit, als Nachfolger Petri in Sachen des Glaubens und der Sitten endgültige Entscheidungen zu treffen. Dann kommt noch etwas hinzu. Hier schreibt dann August Franzen: Wenn der Papst als Amtsperson, mit dem Fachwort heißt es dann ex cathedra, also vom Lehrpult des päpstlichen Lehramtes aus, für die ganze Kirche eine endgültige Entscheidung über eine Sache des Glaubens oder der Sitte trifft, so ist diese in sich unfehlbar und unabänderlich, ohne dass sie dazu erst noch der Zustimmung der Kirche bedürfe. Das waren also die klaren Aussagen und auch gleichzeitig die klare Umschreibung der Unfehlbarkeit. Wenn man das noch einmal zusammenfasst, kann man sagen, also es geht um Glaubens- und Sittenfragen und es muss eine ausdrückliche Erklärung, eine Ex-Cathedra-Erklärung des Papstes sein. Später hat man dann das noch ein bisschen klarer definiert und auch noch hinzugefügt, dass also sämtliche persönlichen Äußerungen, die Rundschreiben, dass alle diese Erklärungen nicht in die Unfehlbarkeit hineinfallen. Die Unfehlbarkeit ist also ganz klar umschrieben. Und jetzt stellt sich dann die Frage, nachdem also die Unfehlbarkeit angenommen war, von Seiten der Mehrheit der Bischöfe, wie ist es dann weitergegangen? August Franzen weist in seinem Buch darauf hin, dass also der gesamte Episkopat, also alle Bischöfe ohne Ausnahme, entweder sofort oder nachträglich seine Zustimmung gegeben hat. Das ist in einem gewissen Sinn gute katholische Praxis. Es wird lange diskutiert, es wird lange und hart gestritten. Das haben wir bei vielen Konzilien im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder erleben können. Aber wenn dann einmal eine Entscheidung gefallen ist, dann wird sie doch von der Mehrheit anerkannt und von allen anerkannt. Es hat zwar immer wieder nach diesen Konzilien auch kleine Gruppen gegeben, die dann mit dieser Entscheidung nicht einverstanden waren und da haben sich dann meistens neue Gruppierungen gebildet. Und das war leider dann auch nach dem Ersten Vatikanischen Konzil der Fall. Da hat es dann eine kleine Gruppe von Theologen und Christen gegeben, die gesagt haben, wir sind mit dieser Unfehlbarkeitserklärung nicht einverstanden und wir bleiben bei der alten katholischen Kirche ohne ein Papsttum mit der Unfehlbarkeit. Und so ist damals nach dem Ersten Vatikanischen Konzil die bekannte altkatholische Kirche entstanden. Soweit einige kurze Anmerkungen zum Ersten Vatikanischen Konzil und zu dieser sehr heiß umstrittenen Unfehlbarkeitserklärung dieses Konzils. Nun wollen wir hinüberwechseln in das 20. Jahrhundert. Und da kommen wir zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem sehr berühmten Papst, nämlich zu Papst Pius X. Pius X. Hat sich vor allem auf die innere Erneuerung der Kirche konzentriert. Papst Pius X. War ein ausgesprochener Seelsorgepapst und bemühte sich um eine Erneuerung der Liturgie. Er hat ein neues Missale herausgegeben, ein Messbuch. Auch das Brevier wurde überarbeitet. Und auch im Bereich des Choralgesanges hat er sich große Verdienste erworben. Besonders bekannt geworden ist er aber durch die Einführung der Kinderkommunion. Papst Pius X. War der Überzeugung, dass man auch den Kindern den Zugang zur Kommunion ermöglichen sollte und hat dann die Kinderkommunion eingeführt. Papst Pius X. Bemühte sich aber auch um eine Verbesserung der Priesterausbildung, um eine Erneuerung der Kurie, also um den ganzen Verwaltungsapparat im Vatikan und nahm auch die Überarbeitung des Kirchenrechts in Angriff. Pius X. Bekämpfte verschiedene moderne Irrlehren, die sich in die Theologie eingeschlichen hatten. Er verlangte vom Klerus, also von den Priestern, die Ablegung eines eigenen Eides, welcher die Priester zur Treue gegenüber der kirchlichen Lehre verpflichtete. Dieser Eid ist unter dem berühmten Namen Antimodernisten-Eid in die Geschichte eingegangen. Pius X. War in mancher Hinsicht gegenüber berechtigten Forderungen der Moderne zu verschlossen und geriet auf diese Weise mit verschiedenen Staaten in Konflikt. Aber alle, die ihn gekannt haben, sahen in ihm einen Heiligen. Und tatsächlich wurde er in späteren Jahren heilig gesprochen. Der heilige Papst Pius X. Pius X. hat vorausgesehen, dass es sehr bald zu einem großen Konflikt kommen würde. Und das hat sich dann auch sehr bald bewahrheitet. Im Jahr 1940 brach der Erste Weltkrieg aus. Pius X. starb gerade im Jahr 1914 und sein Nachfolger wurde Benedikt XV. Während des Ersten Weltkrieges bemühte sich die Kirche mit allen diplomatischen Mitteln um eine Beendigung der Kriegshandlungen. Benedikt XV. Trat mit den verschiedenen kriegsführenden Mächten in Verbindung und hat sie beschworen, diesen Krieg zu beenden. Er wandte sich auch an Deutschland, Österreich und an die Zentralmächte, aber leider ohne Erfolg. Nach dem Krieg versuchte Benedikt XV. Mit großzügigen Hilfsaktionen die Not in den einzelnen Ländern zu lindern. Der Papst äußerte sich auch gegen manche Beschlüsse des Vertrages von Versailles, die er als einseitig und ungerecht kritisierte. Der Papst hat vorausgesehen, dass dieser Vertrag wahrscheinlich dazu beitragen würde, spätere Konflikte heraufzubeschwören. Und wie dann die Geschichte gezeigt hat, hatte dieser Papst durchaus recht. Während des Ersten Weltkrieges ist also das Papsttum zum ersten Mal in einer ganz großen Form als eine Instanz bekannt geworden, die sich ganz aktiv für den Frieden eingesetzt hat und die versucht hat, zwischen den kriegsführenden Mächten zu vermitteln. Und das hat sich dann auch im 20. Jahrhundert immer wieder als eine Praxis des Vatikans gezeigt. Nun kommen wir zu einem sehr dunklen Kapitel, die Kirche und die verschiedenen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1922 kam es in Italien zur Machtergreifung des Faschismus. Angesichts der kommunistischen Bedrohung stand die Kirche dem Faschismus anfangs mit einer gewissen Sympathie gegenüber. Papst Pius XI. Betrachtete Mussolini sogar als einen Mann der Vorsehung. Im Jahr 1929 kam es durch die sogenannten Lateran-Verträge, der Name kommt daher, dass man sich damals im Lateran-Palast in Rom getroffen hat, zu einer Beilegung des Konfliktes zwischen der Kirche und dem italienischen Staat, der seit der Eroberung des Kirchenstaates im Jahr 1870 angedauert hatte. Als dann der Faschismus die italienische Nation immer mehr ins Verderben führte, distanzierte sich die Kirche von Mussolini und seiner Bewegung. Die Kirche hat also immer klarer erkannt, dass diese Bewegung die ganze italienische Nation in den Abgrund ziehen würde und hat sich auch in aller Deutlichkeit dagegen verwehrt. Und es hat auch verschiedenste italienische Geistliche gegeben und auch verschiedenste katholische Laien, die in der Widerstandsbewegung gegen den Faschismus ihr Leben lassen mussten. Viel schwieriger noch war aber die Situation der Kirche gegenüber dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus. In der Zwischenkriegszeit musste sich die Kirche mit diesen radikal antichristlichen Ideologien auseinandersetzen. In Russland begann unter Lenin und Stalin eine unvorstellbare Verfolgung des Christentums. Tausende von Kirchen und Klöstern wurden geschlossen, Zehntausende von Priestern und Gläubigen wurden in Lager gesperrt. Auch in Deutschland zeichnete sich unter Hitler zunehmend eine radikale antichristliche Politik ab. Es kam zwar zum Abschluss eines Konkordates, also eines Vertrages, das aber von Seiten des Staates immer wieder gebrochen wurde. 1938 veröffentlichte Papst Pius XI. Die Enzyklika, also das Rundschreiben, mit dem vielsagenden Titel »Mit brennender Sorge«, in der er die Irrtümer und Übergriffe von Kommunismus und Nationalsozialismus in aller Schärfe anprangerte. Die Kirche versuchte auch mit mehreren Protestnoten auf die Übergriffe des Staates hinzuweisen. Bischof Clemens von Galen, der berühmte Löwe von Münster, prangerte in mehreren Predigten das Euthanasieprogramm des Nationalsozialismus an. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs versuchte dann Papst Pius XII. Mit mehreren Radioansprachen die kriegsführenden Länder zum Frieden aufzurufen. In Deutschland nahmen die Spannungen zwischen Kirche und Staat während des Krieges zu. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, an dem auch Männer aus katholischen und protestantischen Kreisen beteiligt waren, nahm die Verfolgung der Kirche gewaltig zu. Hitler plante nach dem siegreichen Ende des Krieges bereits die Vernichtung der Christen. Die Kirche bemühte sich während des Zweiten Weltkriegs auch um das Schicksal der verfolgten Juden. Papst Pius XII. Wollte in einer eigenen Enzyklika, also in einem eigenen Rundschreiben, die Verfolgung der Juden im Dritten Reich anprangern. Doch die deutschen Bischöfe befürchteten, dass ein solches Rundschreiben die Verfolgung der Juden noch mehr verschärfen würde. Wir wissen aufgrund der Aussagen von Schwester Pasqualina, einer deutschen Ordensschwester, die den Haushalt von Pius XII. In Rom geführt hat, sehr genau, dass es zu Gesprächen gekommen ist zwischen dem Papst einerseits und verschiedenen Bischöfen. Der Papst wollte eine sehr energische Enzyklika verfassen und die deutschen Bischöfe haben ihn beschworen, das nicht zu tun, weil nämlich dann die Verfolgung noch schärfer werden würde. Und es hat sich gezeigt, dass in Holland, wo die Bischöfe damals gegen die Verfolgung der Juden offen aufgetreten sind, dass dann die Verfolgung noch zugenommen hat und dass man unter anderem auch Edith Stein, die berühmte jüdische Konvertitin, die zum katholischen Glauben übergetreten war, aus einem holländischen Karmel herausgeholt hat und nach Auschwitz deportiert hat. Die deutschen Bischöfe haben also überlegt, was ist jetzt besser? Sollen wir wirklich hier diese Verfolgung anprangern? Bringt das etwas oder wird dann die Verfolgung noch größer? Und noch etwas, das auch einmal klar gesagt werden muss. Der Vatikan hat dann auf verschiedenste Weise versucht, den bedrängten Juden zu helfen und hat 700.000 Juden das Leben gerettet. Das ist die Aussage von einem berühmten Vertreter des Judentums, nämlich von Pinchas Lapide. Der hat in seinen Büchern sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass sich die Kirche auf verschiedenste Art und Weise bemüht hat, den Juden das Leben zu retten. Und es ist gelungen, 700.000 Juden vor der Vernichtung zu bewahren. Man muss hier auch einmal ganz klar sagen, dass in den Kellern und in den verschiedensten Räumen des Vatikans viele, viele Juden versteckt waren. Und man hat von deutscher Seite auch gewusst, dass im Vatikan Juden versteckt werden. Aber man hat sich doch nicht getraut, den Vatikan sozusagen zu erobern, um diese Juden herauszuholen. Aber hier muss etwas einmal klargestellt werden. Die Kirche hat sich bemüht, hat auch 700.000 Juden das Leben gerettet. Ob sie hätte mehr tun können, das ist immer eine offene Frage. Aber wenn man immer wieder in der Presse behauptet, die Kirche hätte nichts gesagt, die Kirche hätte nichts getan, so entspricht das einfach nicht den Tatsachen. Wenn jemand sich auch einmal auseinandersetzen will mit diesen Konflikten zwischen Nationalsozialismus und Kirche, dann soll er sich auch einmal dieses Buch von Weihbischof Johannes Neuhäusler anschauen. Dieses Buch trägt den Titel Kreuz und Hakenkreuz. Und da hat ein Weihbischof von München, Neuhäusler, sehr viel Material zusammengetragen. Und wenn man das einmal durchliest, dann wird einem bewusst, was damals für Zustände geherrscht haben und wie ungemein schwierig es für die Kirche war, sich in dieser Zeit gegen den Nationalsozialismus zu behaupten. Man kann also durchaus sagen, die Kirche hat viele, viele Opfer gebracht und es sind viele, viele Priester auch in den Konzentrationslagern elendiglich zugrunde gegangen. Die Kirche hat Widerstand geleistet. Freilich stellt sich immer wieder die Frage, hätte sie noch mehr tun können? Aber eine Diktatur hat eben beengte Spielräume. Und es ist im Nachhinein immer sehr leicht zu sagen, ihr hättet, ihr hättet.
Dr. Peter Egger hat in der Sendereihe Credo über die Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert gesprochen und gerade das schwere Kapitel des Nationalsozialismus aufgeschlagen und eben ist auch zu dem Schluss gekommen, dass die Kirche sich im Nationalsozialismus sehr wohl auch geäußert hat, auch etwas für die Juden getan hat und nicht nur geschwiegen hat, wie es oft behauptet wird. Bitte, Dr. Egger, weiter, wie es denn nun nach dem Zweiten Weltkrieg dann weiterging mit der Kirche.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beginnen gleich mit der Nachkriegszeit und kommen da zu einem ganz wichtigen Ereignis der Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert, nämlich zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Im Jahr 1962 begann das Zweite Vatikanische Konzil, an dem 2500 Bischöfe aus aller Welt teilnahmen. Es waren aber auch Beobachter von allen großen christlichen Konfessionen eingeladen worden. Papst Johannes der 23. wollte mit diesem Konzil ein Aggiornamento der Kirche, das heißt eine Annäherung der Kirche an die Welt von heute erreichen. Es kam zu verschiedenen neuen Ansätzen, so etwa im Bereich der Liturgie. Wir alle kennen diese liturgische Reform, die während des Zweiten Vatikanischen Konzils stattgefunden hat. Man hat also versucht, die Liturgie dem Menschen näher zu bringen, vor allem dadurch, dass man auch die Landessprachen in die Liturgie voll hineingenommen hat. Dann war es aber auch ein Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Verständnis der Kirche zu vertiefen. Und da wurde zum ersten Mal dieser Begriff der Kirche als dem Volk Gottes geprägt. Also man war sich dessen bewusst, dass die Kirche nicht nur aus der Hierarchie besteht, sondern dass sie als Volk Gottes unterwegs ist, dass diese Kirche alle angeht. Gleichzeitig aber hat man auch klar festgehalten, dass diese Kirche, dieses Volk Gottes von Hirten geleitet wird und dass es also eine Kirche mit einer Hierarchie ist. Ein weiterer entscheidender Schritt war auch die verstärkte Mitarbeit der Laien. Das Zweite Vatikanische Konzil wendet sich an alle getauften Christen, also ein Laie ist theologisch gesprochen ein Christ ohne eine Weihe. Er ist ein getaufter, ein gefirmter Christ und soll sich einsetzen für den Aufbau des Gottesreiches, für die Kirche, aber vor allem soll er sich einsetzen für die Missionierung in der Welt. Das war ein ganz entscheidender Durchbruch. Und es sind damals nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine ganze Menge von Laienbewegungen entstanden, die die Kirche ganz entscheidend geprägt haben. Dann war es auch ein Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Religionsfreiheit zu verkünden. Das heißt, der einzelne Mensch sollte sich in Freiheit für die Religion entscheiden. Die religiöse Entscheidung sollte wirklich vom Menschen ausgehen und nicht durch Zwang zustande kommen. Freilich wurde auch deutlich gesagt, dass die Religionsfreiheit nicht bedeutet, dass ein Mensch sich für oder gegen die Religion entscheiden könne, wie er wolle, sondern dass er verpflichtet sei, Gott zu suchen. Also er müsse danach streben, in diesem Bereich zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Ein weiteres Anliegen war dann auch der Ökumenismus, das heißt, dieses Bestreben, die Trennung zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen aufzuheben. Und es kam dann auch zu vielen guten und entscheidenden Begegnungen, die bis heute das Klima zwischen den Konfessionen bestimmt. Die Bewegung des Ökumenismus, wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Und schließlich bemühte sich das Zweite Vatikanische Konzil um eine erneuerte Beziehung zu den anderen Religionen. Man war also darum bemüht, den Dialog mit den anderen Religionen zu pflegen, um auch das Gemeinsame mit anderen Religionen zu suchen und miteinander sich für das Wohl der Welt einzusetzen. Das entscheidende Anliegen dieses Zweiten Vatikanischen Konzils war es aber, auf die Welt von heute zuzugehen und ihr in einer zeitgemäßen Form das Evangelium zu verkünden. Und hier darf ich nun einen ganz kleinen Exkurs einschieben, weil es einfach wichtig ist, einmal zu sehen, wie klar man vor gut 40 Jahren diese Situation der Welt eingeschätzt hat und wie man deutlich erkannt hat, dass es notwendig sei, auf diese Welt zuzugehen. Da heißt es in der Konzilserklärung Gaudium et Spes, bekannt unter dem Titel auch Die Kirche in der Welt von heute, folgendes. Heute steht die Menschheit in einer neuen Epoche ihrer Geschichte, in der tiefgehende und rasche Veränderungen Schritt um Schritt auf die ganze Welt übergreifen. Vom Menschen, seiner Vernunft und schöpferischen Gestaltungskraft gehen sie aus. Sie wirken auf ihn zurück, auf seine persönlichen und kollektiven Urteile und Wünsche, auf seine Art und Weise, die Dinge und die Menschen zu sehen und mit ihnen umzugehen. So kann man von einer sozialen und kulturellen Umgestaltung sprechen, die sich auch auf das religiöse Leben auswirkt. Aber dann heißt es, wie es bei jeder Wachstumskrise geschieht, bringt auch diese Umgestaltung nicht geringe Schwierigkeiten mit sich. So dehnt der Mensch seine Macht so weit aus und kann sie doch nicht immer so steuern, dass sie ihm wirklich dient. Er unternimmt es, in immer tiefere seelische Bereiche einzudringen und scheint doch oft ratlos über sich selbst. Schritt für Schritt entdeckt er die Gesetze des gesellschaftlichen Lebens und weiß doch nicht, welche Ausrichtung er ihm geben soll. Noch niemals verfügte die Menschheit über so viel Reichtum, Möglichkeiten und wirtschaftliche Macht, und doch leidet noch ein ungeheurer Teil der Bewohner unserer Erde Hunger und Not. Gibt es noch unzählige Analphabeten? Niemals hatten die Menschen einen so wachen Sinn für die Freiheit wie heute. Und gleichzeitig entstehen neue Formen von gesellschaftlicher und psychischer Knechtung. Die Welt spürt lebhaft ihre Einheit und die wechselseitige Abhängigkeit aller von allen in einer notwendigen Solidarität und wird doch zugleich heftig voneinander widerstreitenden Kräften auseinandergerissen. Denn harte politische, soziale und wirtschaftliche, rassische und ideologische Spannungen dauern an. Selbst die Gefahr eines Krieges besteht weiter, der alles bis zum Letzten zerstören würde. Hier wird also sehr klar gezeigt, wie diese komplexe Welt voller Widersprüche sich heute präsentiert. Und dann wird auch noch angedeutet, dass die Religion sich immer mehr verflüchtigt. Und dann noch eine ganz kurze Passage. Die neuen Verhältnisse üben schließlich auch auf das religiöse Leben ihren Einfluss aus. Einerseits läutert der geschärfte kritische Sinn das religiöse Leben von einem magischen Weltverständnis und von noch vorhandenen abergläubischen Elementen und fordert mehr und mehr eine ausdrückliche personal vollzogene Glaubensentscheidung, sodass nicht wenige zu einer lebendigeren Gotteserfahrung kommen. Andererseits, schreibt das Konzil, geben breite Volksmassen das religiöse Leben praktisch auf. Hier wird also klar gesagt, auf der einen Seite eine Vertiefung des Glaubens und auf der anderen Seite sind viele Menschen dabei, ihren Glauben aufzugeben. Das alles trifft zu. Und wenn wir jetzt sagen, hat dieses zweite Vatikanische Konzil wirklich das erreicht, was es erreichen wollte, dann können wir sagen, dass das Konzil viele positive Entwicklungen gebracht hat und den Dialog der Kirche mit der Welt gefördert hat. Im Rahmen des Konzils kam es auch zu einer Annäherung der katholischen und der orthodoxen Kirche. Es kam auch zu verschiedenen Erneuerungsbestrebungen, aber gleichzeitig hat es auch manche Fehlentwicklungen gegeben, die zu einer bedrohlichen Säkularisierung und Ideologisierung der Kirche geführt haben. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil begann für die Kirche auch eine Zeit der Krise. Papst Paul VI. Sah sich mit der zunehmenden Liberalisierung des Westens konfrontiert, die vor allem die moralischen Werte der katholischen Kirche in Frage stellte. Stichwort Verhütungsmittel, Scheidung, Abtreibung. Auch innerhalb der Kirche kam es zu einer gewaltigen Krise. Zehntausende von Priestern und Ordensleuten verließen die Kirche. Hunderte von Theologen vertraten Lehrmeinungen, die nicht mit der katholischen Kirche übereinstimmten. Die Kirche erreichte auch keine wesentlichen Verbesserungen für die Gläubigen in den kommunistischen Staaten. In diese schwierige Zeit fiel dann aber 1978 die unerwartete Wahl des polnischen Papstes Johannes Paul II. Dieser Papst trat durch seine weltweiten Reisen mit der ganzen Menschheit in Verbindung und trug das Evangelium bis an die Grenzen der Erde. Der erste slawische Papst verkündete das Christentum auch höchstpersönlich im kommunistischen Ostblock und trug dadurch ganz wesentlich zum Zusammenbruch des Sowjetimperiums bei. Papst Johannes Paul II. Bemühte sich aber auch darum, die Prinzipien und Werte der christlichen Lehre an die westliche Welt heranzutragen, die mehr und mehr an Orientierungslosigkeit und Wertemangel litt. Dieser Papst wurde weltweit zum persönlichen Anwalt der Schwächeren und zum unüberhörbaren Mahner gegen Gewalt und Krieg. Er bemühte sich auch um den Dialog mit den anderen christlichen Konfessionen und schlug Brücken zu den anderen Religionen, vor allem zu den Juden und den Muslimen. Papst Johannes Paul II. Wurde zur globalsten Gestalt der gesamten bisherigen Kirchengeschichte. Nach seinem Tod wurde dann, wie wir alle wissen, unser verehrter Papst Benedikt der 16. gewählt. Dieser Mann hat bereits das Pontifikat von Johannes Paul II. Entscheidend mitgetragen. Und man kann sagen, dass er aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in den höchsten Gremien der Weltkirche ein sehr guter Kenner der innerkirchlichen und der außerkirchlichen Situation ist. Er ist in seiner Art ungemein liebenswürdig, aber gleichzeitig auch ein Mann, der in einer nüchternen Weise die Situation einschätzt. Er selber zeigt sich heute als der große Lehrer einer Menschheit, die merkt, dass sie die Wahrheit braucht. Benedikt XVI. Ist angetreten unter dem Motto, ein Diener der Wahrheit zu sein. Und wo er auftritt, sagt er die Wahrheit, liebenswürdig, aber unmissverständlich. Wir können uns heute nur ganz kurz noch die Frage stellen, welche Herausforderungen warten auf diesen Papst? Welche Herausforderungen warten auf die Kirche? Es ist immer eine sehr gewagte Angelegenheit, eine Tendenz oder eine Strömung oder Strömungen aufzeigen zu wollen. Aber es ist doch gleichzeitig notwendig, dass wir uns darüber Gedanken machen, in welche Richtung entwickelt sich heute diese Kirche. Ganz kurz ein paar Stichworte. Zunächst einmal können wir sagen, Punkt 1, die Situation der westlichen Gesellschaft. In immer mehr Kreisen nimmt das Bewusstsein des Niedergangs zu. 5 große Fragen beschäftigen die Menschen. Erstens, man spürt, dass die Liebe und Ehe nicht mehr funktioniert. Man stellt fest, zweitens, dass die Familie zerfällt und damit die Haltlosigkeit zunimmt. Drittens, man stellt fest, dass die Wirtschaft ins Wanken gerät. Die einen sind arbeitslos, die anderen arbeiten bis zum Umfallen. Es gibt keine Sicherheit mehr und die Aussichten auf die Pension sind getrübt. Viertens, Kultur. Man merkt, dass die Kultur heute an Stupidität, an Blödsinnigkeit zunimmt und dass viele Medienprogramme den Menschen nicht mehr innerlich ansprechen. Manchmal wird die heutige Unkultur als unerträglich empfunden. Und fünftens stellt sich heute für viele die Sinnfrage. Also Liebe und Ehe, Familie, Wirtschaft, Kultur und Sinnfrage, das sind die großen Fragen, die heute die westliche Welt bewegen. Und da erwartet man sich nun eine Antwort aus christlicher Sicht. Die zweite große Herausforderung ist Europa. Wir erleben heute ein Europa ohne religiösen Bezug. Die moralischen Werte werden in Frage gestellt: Abtreibung, Euthanasie, Gender, also sexuelle Beliebigkeit, Kinderlosigkeit. Wir stellen im geistigen Bereich einen Relativismus fest. Es gibt keine Wahrheit mehr oder es darf keine mehr geben. Damit gibt es auch keine verbindlichen Werte. Wir haben keine Seele mehr und dadurch auch keine Widerstandskraft gegen antidemokratische Kräfte wie etwa gegen den radikalen Islam. Das ist eine Herausforderung für die Kirche, Europa. Und immer wieder kommt unser Papst auf Europa zu sprechen. Die dritte große Frage ist dann die Globalisierung. Auf der einen Seite bringt die Globalisierung große Vorteile. Auf die hat auch Papst Johannes Paul II. Schon hingewiesen. Aber gleichzeitig ist zu bemängeln, dass diese Weltordnung der Globalisierung auf einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung beruht und dass dadurch der Reichtum zunimmt und die Armut auch zunimmt. Gerade vor einigen Tagen hat Papst Benedikt XVI. Auf diese Problematik hingewiesen und zur Solidarität, zu einer weltweiten globalen Solidarität aufgerufen. Der vierte Punkt ist dann die geistige Herausforderung. Hier muss sich die Kirche heute auseinandersetzen mit der Esoterik und dem New Age. Die Esoterik und das New Age sind längst zu einem Religionsersatz geworden. Die Menschen glauben die unglaublichsten Dinge und erwarten sich Heilung durch esoterische Praktiken. Aber hier muss eben jetzt das Christentum versuchen, darauf zu reagieren. Und da haben wir eine ähnliche Situation wie bereits in der Antike in der Auseinandersetzung mit der Gnosis. Zu den geistigen Herausforderungen gehört dann auch die ideologische Unterwanderung, die wir innerhalb der Kirche feststellen können. Die 68er-Bewegung hat auch weite Kreise in der Kirche erfasst. Man ist angetreten mit dem Traum einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Und heute spüren wir, dass wir viele Werte abgebaut haben. Und wir befinden uns heute oft in einem Trümmerfeld. Die Auseinandersetzung geistiger Art betrifft auch den Liberalismus, ein falsches Freiheitsverständnis, das uns heute auf den Kopf fällt. Was ist Freiheit wirklich? Die geistige Auseinandersetzung betrifft schließlich auch die grüne Philosophie, die trotz aller ökologischer Sympathien eine neuheidnische Naturreligion darstellt. Also die geistige Herausforderung Esoterik, moderne Ideologien und auch Liberalismus und grüne Philosophie, das alles ist zu bewältigen. Ein fünfter Schwerpunkt ist dann der Ökumenismus, die Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen. Es hat große Fortschritte gegeben, aber wir stellen fest, dass es auch Grenzen gibt. Die Lehren der Reformatoren waren doch in vielen wesentlichen Punkten sehr abweichend. Und das kann man nicht leugnen. Und man kann nicht einfach nur aus einem Gefühl heraus Ökumene betreiben. Und man kann auch nicht sagen, es ist völlig egal, was der eine glaubt und was der andere glaubt. Wichtig ist die Einheit. Die Einheit kann nur auf zwei Fundamenten beruhen. Auf der Wahrheit und auf der Liebe. Sechster Schwerpunkt. Gespräch mit den Weltreligionen. Der Dialog ist sehr wichtig. Es braucht die Zusammenarbeit der Weltreligionen. Aber gleichzeitig müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir vor lauter Dialog nicht übersehen, dass es auch Bestrebungen gibt, vor allem im Bereich des radikalen Islam, um hier doch zu eigenen strategischen Mitteln zu greifen und dass hier ein Dialog auch ausgenutzt werden kann. Also diese sechs Punkte, die sind heute deutlich zu sehen. Einmal das Bewusstsein des Niedergangs in der westlichen Gesellschaft. Zweitens Europa, das auf nichtchristlichen Fundamenten gebaut wird. Drittens die Globalisierung, bei der nur die Wirtschaft gesehen wird, aber nicht die Solidarität. Viertens die geistige Herausforderung, Esoterik, New Age, ideologische Unterwanderung. Dann haben wir noch fünftens den Ökumenismus und sechstens die Weltreligionen. Alle diese Probleme sind riesengroß. Aber wir können eines sagen. Es ist heute ganz allgemein ein Erwachen in den Seelen festzustellen. Aber dieses Erwachen ist an folgende Voraussetzungen gebunden. Was wir heute brauchen, um Kirchengeschichte gestalten zu können, ist, wir brauchen Zeugen, die das Christentum vorleben. Wir brauchen Katecheten, die imstande sind, in einer klaren Sprache die christliche Lehre in verständlicher Weise zu verkünden. Wir brauchen Medien, die imstande sind, die Menschen zu erreichen. Und da sind wir immer noch weit weg von dem, was wir eigentlich tun sollten. Und dann brauchen wir vor allem die Liebe. Papst Benedikt XVI. Hat gesagt, die Liebe ist der entscheidende Schlüssel. Und schließlich braucht es noch das Vertrauen, dass Gott wirkt. Auch wenn die Situation oft schwierig ist, müssen wir uns über eines im Klaren sein. Gott ist und bleibt der Herr der Weltgeschichte und auch der Kirchengeschichte.
In der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hat Dr. Peter Ecker uns einen ganz umfassenden Überblick gegeben über das ausgehende 19. und vor allem über das 20. Jahrhundert mit einem krönenden Abschluss, möchte ich sagen. Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, vor allem für diesen Weitblick auch, was die aktuelle Situation und die aktuellen Herausforderungen und die Krisen der Kirche, der Gesellschaft erwartet. Vielen Dank, Herr Dr. Ecker. Herr Dr. Ecker, das hört sich ja eigentlich natürlich etwas unbequem an, wenn man selber in einer Zeit lebt, von der man weiß, sie ist eigentlich im Niedergang begriffen, was die religiöse Situation, die ethisch-soziale Situation, die wirtschaftliche Situation anbelangt. Dass einfach viele Gefährdungen, viel Ungleichgewicht, viele Gefahren warten. Jetzt war es in der Kirchengeschichte ja schon immer so, dass gerade auch eben in so einer heftigen Krise dann wieder ein Neuanfang sich ergeben hat, ein neues Erwachen, wie Sie selber sagen, ein neues Erwachen in den Seelen. Und Sie haben ja auch die Hoffnung ausgesprochen, und das gibt uns ja letztendlich auch der Glaube mit, dass wir daran glauben dürfen und wenn wir das Rüstzeug haben, auch diese Zeit bewältigen können, beziehungsweise auch unsere Kinder entsprechend ausrüsten können, dass sie dann diese Herausforderungen weiter bewältigen. Vielleicht gehen wir noch einmal zurück in die Geschichte, und es interessiert mich einfach noch einmal die Frage, die Kirche hat sich ja doch sehr schwer getan am Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung, im Zuge der Französischen Revolution, als dieses ganze Gedankengut, was uns vielleicht heute völlig überrollt oder erreicht hat, mit diesem Gedankengut zurechtzukommen. Die Frage ist, viele Vorurteile über die Kirche, sind die vielleicht auch in dieser Zeit grundgelegt? Also Vorurteile, dass die Kirche ja oft als Bastion starrer Traditionen angesehen wird. Wenn man sich die Debatte über das Papsttum vor dem Ersten Vatikanischen Konzil anschaut, da gab es die unterschiedlichsten Richtungen von Theologen und Laien, die vertreten wurden, die Sie ja auch genannt haben. Inwieweit war denn nun aber der Vorwurf an die römisch-katholische Kirche oder an die Kurie berechtigt, dass sie in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Religionsfreiheit, die sie wirklich bekämpft hat, auch im Syllabus oder auch also in diesen 80 Zeitirrtümern, die aufgezählt wurden, oder dann auch in dem Antimodernisten-Eid, der gefordert wurde ab 1910, inwieweit war einfach der Vorwurf gerechtfertigt, dass die Kirche hier auch wirklich bewusst rückständig und kulturfeindlich gehandelt hat?
Also ich würde hier mal Folgendes sagen, man muss wahrscheinlich von einem Standpunkt ausgehen und einmal sagen, was wollte denn eigentlich die Kirche? Die Kirche wollte, dass der Mensch sein ewiges Heil erreicht. Und um dieses Ziel zu ermöglichen, hat man im Lauf der Kirchengeschichte auch immer wieder zu Mitteln gegriffen, die sozusagen aus unserer heutigen Sicht nicht legitim waren, die aber damals sozusagen auch als äußerer Zwang verstanden wurden, um den Menschen vielleicht gegen seine Einsicht auch dazu zu verhelfen, dass er in den Himmel kommt, um das mal einfach auszudrücken. Diese Lehre findet sich interessanterweise schon bei Augustinus, also dem geistigen Vater von Europa, am Übergang zwischen Antike und Mittelalter. Augustinus sagt, dass es sozusagen gerechtfertigt sei, auch Mittel des Staates einzusetzen, um den Menschen zu seiner ewigen Seligkeit zu helfen. Das war der Grundgedanke, der die Kirche lange Zeit bestimmt hat. Jetzt kommt die Aufklärung und sagt, dass der Mensch selber ein autonomes Wesen sei und selber bestimmen könne, was er sozusagen auch in religiöser Hinsicht für richtig hält. Dieser Standpunkt ist durchaus berechtigt, weil der Mensch tatsächlich von Gott als ein mündiges Wesen geschaffen worden ist. Aber es ist natürlich klar, dass jetzt ein solcher Standpunkt, der die Freiheit des Menschen als das Erste betrachtet, in Konflikt geraten muss mit einer Kirche, die das ewige Heil als das Oberste betrachtet. Und diese zwei Positionen haben sich zwangsläufig längere Zeit bekämpfen müssen, bis man dann verstanden hat, dass man auch aus christlicher Sicht das Individuum in seiner Freiheit ernst nehmen muss, aber gleichzeitig auch dazu verpflichtet hat, sich in religiöser Hinsicht zu bemühen und zu streben und aus eigener Einsicht eine Entscheidung für den Glauben zu treffen. Und das war ja nun bei der Aufklärung oder zumindest bei den radikalen Aufklärern nicht der Fall. Weil eines muss man schon ganz klar sagen, diese Autonomie des freien und mündigen Menschen wurde von gewissen radikalen Kreisen der Aufklärung auch ganz bewusst in einem antireligiösen und in einem antiklerikalen Sinn eingesetzt. Und man hat von kirchlicher Seite sehr wohl gewusst, dass eigentlich dass das Fernziel von gewissen Aufklärern die Zerstörung der Kirche war. Das muss man schon auch einmal hinzusagen. Und das Zweite Vatikanische Konzil scheint mir da dann die richtige Mischung getroffen zu haben. Auf der einen Seite die Religionsfreiheit, aber gleichzeitig auch die Verpflichtung zum Suchen und Streben nach der Wahrheit. Aber diese sozusagen diese Mitte zu finden, die ist dann wohl erst im Zweiten Vatikanischen Konzil gelungen.
Auf den Punkt gebracht haben. Zwei Hörerinnen haben sich gemeldet, die ich jetzt noch berücksichtigen kann. Ich darf begrüßen Frau Herrmann aus Köln und Sie bitten, sich kurz zu fassen.
Grüß Gott. Jetzt muss ich mich sehr kurz fassen. Es ist sehr schade. Also Herrmann ist mein Name und ich möchte Herrn Dr. Egger, komme endlich mal dazu, ihm ganz herzlich für seine Sendereihe zu danken. Vor allem habe ich mich immer sehr gefreut, dass er seinen Vortrag mit einem Gebet begonnen hat. Und die Vorträge waren dann ja auch immer sehr vom Heiligen Geist geprägt. Und dann möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Er hat ja davon gesprochen, dass in Italien man erst von der Kirchenseite aus die Mussolini zugestimmt hat. Und jetzt möchte ich aus meiner Erfahrung sagen, dass dasselbe auch in Deutschland der Fall war. Ich war 21 Jahre alt, durfte zum ersten Mal wählen und dann wurde von der Kirche aus gesagt, wir sollten Hitler wählen. Also hat der Hitler sich auch so lange getarnt, bis er mit fast 99% gewählt worden ist. Und dann wurde er ja auch noch von Hindenburg auch noch freundlich aufgenommen. Und dann wollte ich noch sagen, ich bin mit 81 noch in die CDU eingetreten, nachdem mein Mann verstorben war. Und da habe ich Denkanstöße eingereicht. Und da habe ich in einem Kapitel genau dasselbe geschrieben, was ich eben von Herrn Dr. Egger gehört habe. Der eine wird krank, weil er keine Arbeit hat und der andere wird krank, weil er zu viel Arbeit hat. Aber leider muss ich feststellen, dass all meine Denkanstöße ganz wenig geholfen haben.
Frau Herrmann,
also
danke
schön. Nochmal ganz herzlichen Dank an Herrn Dr. Egger.
Danke
Sie sprechen
Ihnen.
Sicherlich damit vielen anderen Hörerinnen und Hörern auch aus der Seele. Dankeschön. Frau Doll zum Abschluss aus Staufen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich wollte mich herzlich bedanken für die sehr klare, konsequente Ausführung, besonders die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und ich habe einfach in mir für meine Familie und ich denke auch für alle Christen den Vorschlag, das Christentum konsequent zu leben in unserer Zeit, damit der Heilige Geist dieses Christentum multipliziert hineingeben kann in die globale Welt und in alle Menschheit. Und darum wollen wir beten. Herzliche Grüße und lieben Dank.
Danke Ihnen recht herzlich.
Vielen Dank für diese abschließenden Worte. Zuerst aber möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen verabschieden und Ihnen ein herzliches Dankeschön aussprechen an Dr. Peter Egger für diese 12-teilige Sendereihe, die Sie natürlich auch gerne bestellen können und nachhören können, wenn Sie denn nochmal meinen, das ist auch wichtig und sich das einfach nochmal bewusst zu machen. Dankeschön, Dr. Egger.
Danke, Herr Hine, ganz herzlich für die freundliche Moderation.
Dankeschön. Ja, die Möglichkeit haben Sie also über Podcast beispielsweise, also über Internet, diese Sendung jederzeit wieder anzuhören oder auch herunterzuladen oder auch eine CD zu bestellen bei Radio Horeb beim CD-Dienst, den Sie unter der 0700 75 25 75 20 erreichen. Diese Nummer kostet 12,4 Cent und der Sender ist natürlich über eine Spende dann für das Verschicken der CDs auch dankbar. In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und gebe zurück ins Studio nach München. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert. Bleiben Sie dran. Auf Wiederhören. Machen Sie es gut.